Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei einem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland sind mindestens 49 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Hunderte Gläubige hatten sich zum Freitagsgebet versammelt, als ein Attentäter das erste Gebäude stürmte und auf die Betenden schoss. Drei Personen wurden im Anschluss festgenommen. Ein 28-jähriger Australier gilt als mutmaßlicher Haupttäter. Die Tat ereignete sich in der Stadt Christchurch an der Ostküste der neuseeländischen Südinsel. Angegriffen wurden zwei islamische Gotteshäuser im Stadtzentrum und im Vorort Linwood.
Neuseeland ist in dieser Nacht vereint in Trauer. Die Tat hat die Nation tief getroffen. Ich verstehe nicht, warum uns jemand so verletzen will, so wie ein Tier. Warum will uns jemand so behandeln, dem wir nichts getan haben? Die ersten Schüsse fallen gegen 13.45 Uhr Ortszeit beim Freitagsgebet in der Al-Nur-Moschee. Wahllos zielt der Täter, offenbar mit einem halbautomatischen Gewehr, auf die Gläubigen, Männer, Frauen und Kinder. Von einem der dunkelsten Tage für Neuseeland spricht die Premierministerin. Viele der Opfer sind vielleicht Einwanderer in Neuseeland, vielleicht sogar Flüchtlinge. Sie haben Neuseeland zu ihrem Zuhause gemacht. Sie sind ein Teil von uns. Auch in einer weiteren Moschee von Christchurch wird geschossen. Ob es derselbe Täter ist, bleibt offen. Drei Menschen sind derzeit in Haft. Als Hauptverdächtiger gilt er, ein 28-jähriger Australier, der die Tat mit einer Helmkamera filmte und live ins Internet stellte. In einem Manifest hatte er zuvor rechtsextremistische Parolen verbreitet, sein erklärtes Motiv, Angst zu schüren.
I can also add.
Wir werden uns bei unseren Ermittlungen auch fragen müssen, ob wir als Sicherheitsbehörden alles erdenklich Mögliche getan haben oder ob uns etwas entgangen ist, das diese schreckliche Tat hätte verhindern können. Der Hauptverdächtige soll bereits morgen früh wegen Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden. Muslime hätten sich hier immer sicher gefühlt, sagt der Präsident der islamischen Verbände in Neuseeland. Diese Gewissheit gibt es nun nicht mehr.
Zum letzten Stand der Ermittlungen jetzt Sandra Razzo live aus Singapur.
Die Tat perfide und lange geplant und dann auch noch live gezeigt im Internet. Der oder die Täter suchten maximale Aufmerksamkeit. Doch im Vorfeld ahnte niemand etwas. Der Hauptverdächtige, ein 28-jähriger Australier, er war offensichtlich weder den Sicherheitsbehörden in Neuseeland noch in Australien bekannt. Einzeltäter oder Teil eines Netzwerks? Viele Antworten bleiben noch offen. Fest steht, eine solche Gewalttat gab es bisher in Neuseeland nicht. Und das war offenbar ein entscheidendes Motiv, wie der mutmaßliche Haupttäter selbst im Internet erklärte. Viele Teile der Welt haben seit Jahren mit großen Krisen zu kämpfen. Da erschien Neuseeland vielen Einwanderern wie ein sicherer Hafen, ein vermeintliches Paradies am Ende der Welt. Das ist nun vorbei. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Der Terroranschlag hat das Land unvorbereitet getroffen. Die Gefahr terroristischer Bedrohung war von Experten als gering eingestuft worden. Der mutmaßliche Haupttäter soll nach derzeitigen Ermittlungen aus rechtsextremistischen Motiven gehandelt haben. Neuseeland gilt als multikulturelle Gesellschaft. Konflikte zwischen unterschiedlichen Ethnien sind selten.
T-Shirts und kurze Hosen. Neuseeland, ein Land so locker, lässig, liberal und das Zusammenleben friedlich. Nur etwa 1% aller Neuseeländer sind muslimischen Glaubens, eine Minderheit, die bisher in keinster Weise angefeindet wurde. Der Terror zum Freitagsgebet erscheint ein importierter Terror zu sein, Terror aus Australien. Der fünfte Kontinent, einst das Einwanderungsland schlechthin. Wohl jeder in Australien kommt aus einer Einwandererfamilie, aus Großbritannien, aus Griechenland, dem Libanon. Doch die Spannungen zwischen den sozialen Gruppen, auch den Religionen, nehmen zu. Rassistische Gewalt gegen indische Studenten, davon berichten australische Medien schon vor 10 Jahren. Doch die Angst vor Überfremdung trifft in Australien vor allem die Muslime. Befeuert durch die Flüchtlingsboote, die Kurs nehmen auf den Kontinent, Kriegsflüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Auch die Geiselnahme durch einen Islamisten vor 4 Jahren in Sydney hat den extremen antimuslimischen Kreisen Zulauf beschert. Gruppen wie United Patriots, Reclaim Australia, Australia First Party. Sie geben sich als stolze Australier, sind aber Nationalisten, Rechtspopulisten, manche brutale Neonazis. Sogar im Parlament wagen sie die Provokation. Eine große Mehrheit der Australier, so diese Abgeordnete, fordere ein Verbot der Burka. Australien kämpft mit dem Extremismus. Neuseeland will diese Zustände um jeden Preis vermeiden. Das Land steht, wie die Regierungschefin heute nicht müde wird zu betonen, für Vielfalt und Toleranz.
Weltweit haben heute Hunderttausende für einen besseren Klimaschutz demonstriert. In mehr als 120 Ländern beteiligten sich vor allem junge Menschen an Kundgebungen der Fridays for Future-Bewegung. Ihr Vorbild ist die Schwedin Greta Thunberg, die seit Monaten immer freitags für einen Wandel in der Klimapolitik protestiert, statt in die Schule zu gehen. Mit koordinierten Aktionen erreichte die Bewegung heute ihren bisherigen Höhepunkt.
300.000 Schüler und Studierende, so viele waren nach Angaben der Veranstalter allein in Deutschland auf der Straße statt in der Schule oder der Uni. Überall klare Botschaften für eine nachhaltigere Klimaschutzpolitik. Auch der Regen wie hier in Köln hält die Demonstranten nicht ab.
Ich habe halt das Gefühl, dass so unsere Zukunft, das Leben, was vielleicht auch noch meine Kinder haben werden, von den Leuten, die im Moment das Sagen haben, mit Füßen getreten wird und das will ich nicht mehr.
Heute streikt die Bewegung zum ersten Mal weltweit koordiniert in mehr als 120 Ländern bei etwa 2000 Aktionen, wie hier im indischen Neu-Delhi. Delhi war eine so schöne Stadt, jetzt ist alles ruiniert, weil wir überall Plastik hinwerfen und alles verschmutzen. Ob im australischen Sydney, im italienischen Turin oder in Kenias Hauptstadt Nairobi, wo einige Schüler nahe der UN-Umweltkonferenz demonstrieren. Klimawandel ist kein regionales Problem, es beeinflusst die ganze Welt. Der ganze Planet gehört uns allen, egal woher und wer wir sind. Auch in den USA ist die Bewegung angekommen. Hier versammeln sich Schüler vor dem New Yorker UN-Gebäude. In 50 Jahren könnte Manhattan überschwemmt sein, das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Begonnen hat alles in Stockholm, mit ihr, der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg. Es fühlt sich unglaublich an, dass das so schnell gewachsen ist. Ich kann das gar nicht richtig fassen. In Deutschland kritisieren die Teilnehmenden besonders die ihrer Meinung nach verfehlte Verkehrspolitik.
Der Verkehrssektor ist der einzige Sektor in Deutschland, in dem die Emissionen tatsächlich noch steigen. Das ist ein Armutszeugnis und sagt ganz viel über ein Land aus, das man von sich dachte, es sei Klimavorreiter.
Überall hoffen sie nun, dass die Regierungen ihnen zuhören.
Mehr Tempo beim Klimaschutz hat sich auch die Bundesregierung vorgenommen. Der Koalitionsausschuss beschloss, ein sogenanntes Klimakabinett zu gründen, das die geplanten Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen soll. Mitglieder sind alle Minister, deren Häuser mit dem Klimaschutz befasst sind. Die Opposition warf der Koalition Planlosigkeit vor. Sie würde Aktivität nur vortäuschen. Deutschland wird nach derzeitigen Rechnungen seine Klimaziele deutlich verfehlen.
Mehr hiervon, weniger davon. Die Bundesregierung will beim Thema Klimaschutz auf die Tube drücken. Unter anderem beim Verkehr soll der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden. Heißt, mehr Schienenverkehr, mehr Elektromobilität. Der Klimaschutz soll wieder ganz oben stehen, denn die eigenen Klimaziele hat die Große Koalition bisher verfehlt.
Wir werden in diesem Jahr eine ganze Reihe von Klimagesetzen haben, die wir abschließen. Und wir haben uns verabredet, dass alle 2019 auf den Tisch kommen und verabschiedet werden.
Eins davon liegt schon auf dem Tisch, das Klimaschutzgesetz. Der bisherige Entwurf der Bundesumweltministerin sieht vor, von der Energie bis zur Landwirtschaft sollen alle Bereiche weniger CO2 ausstoßen. Das betrifft vor allem die Unionsministerien. Ein Sachverständigengremium soll zudem prüfen, ob die Maßnahmen zielführend sind. Die Union fürchtet zu viel Kontrolle durch das Umweltministerium.
Es gibt jetzt kein Einzelministerium, das das dann darüber bestimmt, was andere zu tun haben. Und es ist wichtig, es muss natürlich auch dazu führen, dass wir unsere wirtschaftlichen Prozesse auch nach wie vor auf den Weg bringen.
Wie das Ganze umgesetzt wird, soll jetzt in einem Arbeitskreis geklärt werden.
Es wird ein Klimakabinett eingerichtet, um noch mehr Druck in den ganzen Klimaprozess hineinzubringen.
Für die Grünen ist das ein leeres Versprechen.
die Klimapolitik dieser Bundesregierung, aber leider offensichtlich auch der Bundeskanzlerin, die ist ein klimapolitisches Desaster. Rein nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis.
Das Klimakabinett mit allen beteiligten Fachministern soll noch in diesem Jahr Fakten schaffen für ein Klimaschutzgesetz.
Der Autobauer Ford will in Deutschland mehr als 5000 Arbeitsplätze streichen. Der Stellenabbau solle vor allem über Abfindungen und Frühverrentungen umgesetzt werden, teilte das Unternehmen mit. Ford hatte bereits Anfang Januar angekündigt, sein Geschäft in Europa umzubauen, wo der US-Konzern seit Jahren mit sinkenden Marktanteilen kämpft. In Deutschland beschäftigt der Autobauer mehr als 24.000 Menschen, drei Viertel davon in Köln. Der Bundesrat hat einer Grundgesetzänderung zugestimmt und so endgültig den Weg freigemacht für den sogenannten Digitalpakt Schule. Das Förderprogramm soll die digitale Ausstattung der Schulen verbessern. Es war umstritten, weil dem Bund vorgeworfen wurde, damit in die Bildungspolitik einzugreifen, die eigentlich Ländersache ist. Nun wird eine 5-jährige Anschubfinanzierung bereitgestellt, die insgesamt 5 Milliarden Euro umfasst, zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder. Es gilt als eines der spektakulärsten Bauprojekte in den USA. Unternehmen wie der Vermögensverwalter BlackRock oder der Softwarehersteller SAP haben sich in dem neuen Luxusviertel in New York bereits eingemietet. Etwa 15 von Star-Architekten entworfene Wolkenkratzer sollen nach der endgültigen Fertigstellung hier in den Himmel ragen. Viele New Yorker stehen dem Projekt allerdings skeptisch gegenüber. Heute wurde das Viertel an der Westseite Manhattans offiziell eröffnet.
Höher, größer und teurer als alles zuvor. Hudson Yards, das größte private Bauprojekt der USA, wird eingeweiht. Das Motto von New York, wenn du nicht wächst, stirbst du. Und hier wurde etwas Neues, Aufregendes und Dynamisches gebaut, das Generationen überdauern wird. Über 11 Hektar Bahngelände wurde ein neues Plateau errichtet. Darauf haben mehrere Star-Architekten ein Viertel mit Wohnungen, Einkaufszentrum und gigantischen Büroflächen entstehen lassen. Gebaut wurde der 25 Milliarden Dollar Komplex in Rekordzeit. Mehr als ein Jahrzehnt dauerte die Planung. Nach 7 Jahren ist der erste Teil fertig. Die Millenniums-Generation will in der Stadt bleiben. Wir geben den Arbeitgebern die Möglichkeit, die besten Talente hierher zu locken. Die Stadt hat dafür insgesamt 6 Milliarden Dollar aufgewendet, sogar eine U-Bahn-Station gebaut. Für viele ein Grund zur Kritik. Sie hätten das Geld statt in das Hochglanzprojekt lieber in bezahlbare Wohnungen investiert. Es war immer klar, dass die Investitionen in die Infrastruktur alleine auch ausgereicht hätten, um eine Entwicklung auszulösen. Der Rest war nur ein Steuergeschenk an die Entwickler. The Vessel, das Gefäß, gilt als die Hauptattraktion von Hudson Yards. 1,5 Kilometer Treppen sind hier verbaut. Touristen können sich auch auf die höchste Aussichtsplattform Manhattans freuen. Aus 335 Metern Höhe wirkt sogar das One World Trade Center ziemlich klein.
Bundestrainer Löw hat den neuen Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft bekannt gegeben. Bei einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main stellte Löw die drei möglichen Debütanten für die ersten Länderspiele des Jahres vor. Zum Auftakt trifft die DFB-Elf am Mittwoch in einem Testspiel in Wolfsburg auf Serbien.
Für Bundestrainer Löw dürfte es heute einer der unangenehmeren Termine seiner Amtszeit gewesen sein. 10 Tage nach der überraschenden Ausmusterung von Müller, Hummels und Boateng äußerte sich der Bundestrainer heute erstmals zu seiner Entscheidung.
Ich habe Ihnen gesagt, dass ich jetzt die Qualifikation und die EM ohne Sie plane. Ich glaube, diese Ehrlichkeit haben Sie auch verdient. Gerade deswegen, weil ich auch diesen jungen Spielern die Möglichkeit geben will, jetzt eben auch über Spiele, über diese Zeit, die wir haben, gemeinsam Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, dass Sie sich entwickeln.
Insbesondere Spieler wie Kimmich oder Werner dürften künftig mehr im Fokus stehen. Denn mit Neuer, Groß und Ginter sind nur noch 3 Spieler aus dem Weltmeisterkader von 2014 dabei. Erstmals im Aufgebot sind der Bremer Maximilian Eggestein, Leipzigs Lukas Klostermann und Niklas Stark von Hertha BSC Berlin. Nach dem schlechten Abschneiden 2018 will der Bundestrainer vor allem spielerisch einiges ändern.
Wir müssen unsere ganze Idee so ein bisschen wieder verändern in dem Sinne, dass wir viel mehr Dynamik und viel mehr Zielstrebigkeit und Schnelligkeit und diese Dinge wird er verbessern.
Am kommenden Mittwoch trifft die DFB-Elf in einem Testspiel auf Serbien. 4 Tage später wird es ernst. Dann muss Löws Truppe in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande ran.
Der Fußball-Weltverband FIFA hat beschlossen, die Club-WM zu vergrößern, trotz Protest der europäischen Top-Vereine. Das Turnier soll im Sommer 2021 mit 24 statt 7 Mannschaften als Pilotprojekt ausgetragen werden. 8 Teams sollen dabei aus Europa kommen. Der bislang als WM-Test stattfindende Confed Cup wird dafür gestrichen. Kritiker befürchten eine Überlastung der Spieler sowie eine Konkurrenz zur Champions League. Die europäische Club-Vereine, die unter anderem Bayern München und Manchester City vertritt, kündigte einen Boykott an. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 16. März.
Das abziehende Sturmtief beschert den Küstenregionen noch heftige Turbulenzen, sonst teilweise ergiebige Regenfälle. Im Süden wird es unter Hochdruckeinfluss dagegen freundlicher. Heute Nacht regnet es zeitweise mancherorts ergiebig, im Zusammenhang mit Tauwetter im südlichen Bergland Hochwassergefahr. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen. Morgen zunächst in der Mitte, später im Norden Regenfälle, während sich im Süden häufiger die Sonne durchsetzt. In Baden heute Nacht 11, im Zittauer Gebirge bis 2 Grad. Morgen im Nordosten 7, am Hochrhein milde 17 Grad. Am Sonntag im Südosten noch freundlich und bis zu 20 Grad warm, sonst wechselhaft und windig. In der neuen Woche dann deutlich kälter, dazu teils Sonne, teils Wolken mit Regen, Schnee oder Graupelschauern. Auch Gewitter sind dabei.
Um 21.45 Uhr begrüßt Pina Atalay Sie zu diesen Tagesthemen. Terror in Christchurch, die rassistischen Thesen des Attentäters sowie Kicken und Kommerz, wie die FIFA den internationalen Fußball gegen europäischen Widerstand umbaut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.